Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Der Krieg in der Ukraine scheint in eine neue Phase einzutreten. Während sich die Front nur wenig bewegt, gelingt es der Ukraine inzwischen immer häufiger, tief im russischen Hinterland empfindliche Schläge gegen Rüstungsbetriebe, Treibstofflager und militärische Infrastruktur zu führen. Militäranalysten sprechen von einer neuen Dimension der Drohnenkriegsführung. Und gleichzeitig wächst die Sorge, dass mit jeder weiteren Eskalation auch das Risiko eines größeren Konflikts steigt. Wie ist diese Entwicklung einzuordnen? Welche Rolle spielt Deutschland und welche Chancen hat die Diplomatie überhaupt noch? Darüber spreche ich jetzt mit dem ehemaligen Chef der deutschen Marine, Vizeadmiral AD Kai-Achim Schönbach. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, danke, dass ich dabei sein darf.
Herr Schönbach, es scheint, die strategische Luftkampagne der Ukraine gewinnt sichtbar immer mehr Fahrt. Die Ukraine setzt inzwischen regelmäßig bis zu 300 Drohnen täglich und alle 4 bis 5 Tage sogar 600 Drohnen gegen Ziele in Russland ein. Und gleichzeitig gelingen Treffer auf Rüstungsgebiete, Treibstoff, Infrastruktur, weit hinter der Front, muss man sagen. Wenn man diese Entwicklung zusammennimmt, erleben wir derzeit tatsächlich eine militärische Wende oder wird die Bedeutung dieser Erfolge überschätzt?
In der Tat ist es so, dass wenn man das Kriegsgeschehen strategisch betrachtet, dann ist es auf der einen Seite das Geschehen auf dem eigentlichen Schlachtfeld, sprich an der Front im Donbass. Dort erzielt Russland zwar sehr langsam, aber weiterhin Geländegewinne. Das tun sie die ganze Zeit schon, aber es ist in der Tat nur wenig auffällig. Aber mit mehr Aufmerksamkeit versehen sind die sogenannten strategischen Luftschläge, wenn man so will, mit diesen Drohnen, die sehr weitreichend sind. Das hat sich in der Tat verändert. Ob es tatsächlich eine Wende im Krieg gibt, das glaube ich aktuell noch nicht, das ist nicht ausgeschlossen. Sie sind dort sehr präzise, sie schlagen in der Tat auf wichtige Zentren ein, aber sie treffen wie auch zuletzt eben auch Schulen und pädagogische Einrichtungen. Auf der anderen Seite ist es Krieg, das heißt Russland musste rechnen, dass irgendwann in dieser Art und Weise auch Krieg geführt wird. Insofern ist das auch nicht verwerflich, aber ich glaube, es ist noch etwas früh zu sagen, es ist eine Wende erzielt, dass die Ukraine quasi, wie ich es ja manchmal nachlesen kann, jetzt ist die Ukraine dabei, den Krieg zu gewinnen. So sieht es noch gar nicht aus.
Trotzdem hat sich zumindest in der Art der Kriegführung etwas verändert. Kann man denn vielleicht doch sagen, dass zumindest die Art und Weise, wie der Krieg geführt wird, organisatorisch, die Ukraine kann die Drohnen mittlerweile selber in sehr hoher Zahl herstellen, die gehen sehr weit, können teilweise gar nicht mehr alle abgefangen werden, dass man es sich von beiden Seiten, aber jetzt eben auch von Seiten der Ukraine so eingerichtet hat, dass man in der Lage ist, diesen Krieg zumindest so lange weiterzuführen, dass es eben auch für Russland immer schmerzhafter wird, ohne zu sagen, mein Gott, im Donbass gehen wir jetzt völlig baden.
Absolut, das kann man sagen. Es war vielleicht auch eine Frage der, sagen wir mal, medialen Aufmerksamkeit. Tatsächlich sind diese weitreichenden Drohnen, das ist natürlich ein Erfolg in diesem Falle für die ukrainischen Streitkräfte. Das tun die zwar selber, aber haben natürlich erhebliche Hilfe aus dem europäischen Umland. Das darf man nicht vergessen. Aber es ist schon so, dass Russland jetzt zunehmend Probleme bekommt, auch auf der Krim. Da geht es um Versorgung. Es geht um Versorgung der Streitkräfte, insbesondere von der Krim aus in den Südwesten des Kampfgebietes, beziehungsweise im Südosten. Das sind alles, sagen wir mal, Effekte, die erzielt werden. Und das ist ja vielleicht auch erst der Anfang. Tatsächlich darf man aber auch nie vergessen, und das ist etwas, was meiner Ansicht nach zu wenig ausgestrahlt wird, insbesondere im öffentlichen Rundfunk, dass Russland immer noch, und diesen Eindruck muss man haben, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte, mit einer Hand auf dem Rücken diesen Krieg führt. Es dauert immer etwas länger, bis Russland, die sind da deutlich toleranter, wenn man das so nennen will, bei der Frage der Auswahl der Mittel, aber auch Russland kann noch ganz anders zuschlagen. Und es ist die Frage, inwieweit jetzt tatsächlich eine Situation entstehen kann, dass eben die russische Armeeführung sagt, so, jetzt geben wir dort auch frei. Es gibt viele Stimmen, wenn man eben sich nicht nur auf unsere Sender, die es in Deutschland gibt, konzentriert, sondern wenn man auch mal ein bisschen über die Mauer schaut, dann sieht man, wie stark der Druck eben auf die militärisch-politische Führung in Russland ist, jetzt endlich freizugeben, um mit aller Härte zurückzuschlagen.
Was wären denn das für Mittel? Sagen Sie jetzt bitte nicht, jetzt geht man die Eskalationsstufen rauf und ist dann gleich bei der Nukleardoktrin oder ist da noch was dazwischen jetzt?
Nein, es ist natürlich noch deutlich mehr dazwischen. Man konzentriert sich wenig auf das, was im Donbass geschieht. Man konzentriert sich mehr auf die Erfolge der Ukraine eben mit besagten Drohnen. Das ist ja nicht strategisch. Das ist in der Tat, das tut weh, das ist schmerzlich. Das ist natürlich in diesen weiten Russlands. Jede Ecke wird dort natürlich auch nicht luftverteidigt. Da gruppiert man auch um. In der tatsächlich immer wieder zitierten Militärdoktrin der Russen, die es ja nun mal gibt und dass Russland sich an seine Doktrinen genauer hält, das ist eben auch ein Charakteristikum der Militärführung dort. Tatsächlich ist aber auf dem Weg dorthin noch möglichst einerseits selbst noch eigenstärkere Drohnen, dann natürlich das ganze Flugkörperarsenal Und vor allem auch, was ja völlig außen vor ist in diesem Krieg, ist die gesamte Luftwaffe. Jetzt wird man argumentieren, ja, die würden ja auf jeden Fall von den Ukrainern vom Himmel geholt werden. Aber so einfach ist es nicht. Hier geht es nicht um Bodenkampf. Hier kann natürlich auch noch, wenn man das Wort strategisch nimmt, dann ist immer gleich die Nuklearoption, die haben Sie ja gerade angedeutet, immer mit drin. Aber man kann natürlich mit Bombern auch noch ganz anders vorgehen. Man darf eines nicht vergessen. So wie die Kriegsführung aktuell noch ist und soweit wir in der Lage dazu sind, und ich schaue mir jeden Abend die Blogger an, nicht nur die Pro-Kreml, sondern auch die Kontra-Kreml. Es ist schon so, dass dort sehr chirurgisch vorgegangen wird. Das kann auch noch anders. Und dann denke ich, das ist diese Eskalationsstufe, von der wir sprechen. Da geht es um schwere Flugkörper, da geht es um Bomberkräfte. Die sind alle noch gar nicht zum Einsatz gekommen.
Kommen wir mal zur Deutschlands Position. Deutschland unterstützt die Ukraine mit Waffen, mit Ausbildung, Geheimdienstinformationen. Milliardenschwere Hilfspakete sind natürlich auch dabei. Gleichzeitig sagt die Bundesregierung immer wieder, man steht auch fest an der Seite Kiews. Welche sicherheitspolitischen Risiken entstehen dadurch? Und wie verändert sich dadurch auch Deutschlands Rolle als möglicher Vermittler, die ja in den letzten Wochen auch immer mal wieder so ein bisschen angeklungen ist?
Also ich denke, der Hinweis auf Diplomatie ist eigentlich in Deutschland ja mittlerweile so verpönt. Man ist ja mehr erfreut darüber, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie man eben diesen Krieg noch befeuern kann. Ich denke, dass die Möglichkeiten Deutschlands als Vermittler aus sind. Das ist vorbei. Zumindest kann ich es mir aktuell nicht vorstellen, oder die Russen wären in diesem Bezug, sagen wir mal, etwas leniger. Denn Deutschland hat sich in der Tat, genau wie Sie gesagt haben, so stark an die Seite der Ukraine gesagt. Bundeskanzler hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, wir sind nicht unparteiisch, wir stehen ganz klar auf Seite der Ukraine. Dann kann man auch kein Vermittler sein. Das ist ja auch unser Dilemma. Wir waren die Diplomatiemacht, die Vermittlermacht. Damals noch, als es die harten Krisen mit dem Iran gab in den 90ern, mit Russland, Sowjetunion, dem Warschauer Pakt, waren wir immer eine Brückennation. Dieses haben wir auch verspielt. Das ist meiner Ansicht nach ein Fehler der deutschen Außensicherheitspolitik. Also da sind wir, glaube ich, raus. Wir haben meiner Ansicht nach, meine persönliche Meinung, völlig Maß und Mitte verloren. Auch in der Rhetorik. Und nicht nur in der Regierung, sondern auch darunter. Wir sind in der Rhetorik eskalatorisch unterwegs. Ich verstehe das nicht. Das ist eigentlich völlig im Widerspruch zur deutschen politischen Tradition seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir müssen dorthin nach meiner Ansicht wieder zurückkehren.
Lassen Sie uns nochmal über das Thema Werte und die Ukraine sprechen. Die Ukraine verteidigt unsere Werte. Das wird immer wieder argumentiert und sie verteidigt auch unsere Freiheit und die Europas. Und gleichzeitig sehen wir dann auch wieder Konflikte über die historische Aufarbeitung. Zum Beispiel beim Umgang mit Stefan Bandera. Polen hat zum Beispiel deshalb hochrangigen ukrainischen Vertretern Auszeichnungen aberkannt. Welche Bedeutung haben denn diese historischen Spannungen innerhalb Europas? Also welche Auswirkungen können die auch auf die Geschlossenheit der Unterstützerstaaten haben? Und man hat ja auch irgendwie das Gefühl, das ist ja nicht das einzige Spannungsfeld. Also ganz Europa scheint sich da so ein bisschen an die eigene Geschichte zu erinnern. Man erinnere an die Konflikte allein der Ungarn mit den Ukrainern und so weiter. Also das schwelt ja überall ein bisschen. Tun sich da Bruchlinien auf?
Ja, absolut. Ich denke mal, diese Aussage, Ukraine verteidigt unsere Freiheit und unsere Werte dort im Donbass, das ist genauso unsinnig, wie es seinerzeit gesagt wurde, dass unsere Freiheit am Hindukusch verteidigt wurde, obwohl ich ein großer Verehrer des damaligen Ministers Struck war. Ich denke, wenn wir das einfach mal akzeptieren und wie man umher so schön sagt, man tritt von der Lagekarte zurück und schaut auf das gesamte Bild. Es ist eine geopolitische Auseinandersetzung. Es ist eine Auseinandersetzung, die schon länger schwelt und in der es eigentlich Ziel des Westens ist. Es geht darum, Russland in diesem Fall aus dem Spiel zu nehmen, zu schwächen. Das ist einfach eine angelsächsische Vorgabe, die über Jahrzehnte vorgenommen wurde. Und jetzt in diesem Fall kommt die Ukraine, die ja angeblich, wie gesagt, unsere Werte verteidigt, unsere Freiheit. Und dann sehen wir diese Vorgänge, die man jetzt in den letzten Wochen erleben konnte. Eine Enthüllung von Denkmälern zugunsten von Mandera und Melnik. Das hat aber jetzt nichts mit dem damaligen Botschafter zu tun. Das sind beides Führer von, sagen wir mal, kleinen Milizarmeen gewesen, die während des Krieges natürlich um ihre Ukraine gekämpft haben, und das ist aller Ehren wert, aber dann auch noch hunderttausende Polen umgebracht haben, Frauen, Kinder, ältere Menschen. Das ist historische Wahrheit. Das hätte man in irgendeiner Form verschweigen und dann irgendwann nach dem Krieg aufarbeiten können. Tatsächlich machen sie das während des Krieges, weil dort verschiedene Strömungen sehr stark nationalistisch sind und revanchistisch. Sie haben so erwähnt, die Geschichte mit Ungarn. Es gibt eine starke ungarische Minderheit in der Ukraine. Das war unter Viktor Orban ein Thema. Jetzt ist es unter Magyar aktuell kein Thema mehr. Wobei auch Magyar wird nicht umhin können, sich mit seinen ungarischen Landsleuten zu beschäftigen, die in der Ukraine sind. Und genau in diese Zeit kommen jetzt wieder Hakenkreuze, faschistische Symbole und das Hochhalten eben dieser echten Faschisten, Rassisten und Massenmörder Ja, muss man schon mal hingucken und sagen, auch als deutsche Regierung, diese Werte verteidigen Sie bitteschön nicht in unserem Namen. Das bedeutet auf jeden Fall, unsere Wahrnehmung des Nationalsozialismus muss dazu führen, dass der Botschafter eingestellt wird und dass man sich hier klar distanziert von solchen, sagen wir mal, unsäglichen Aktivitäten.
Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz zu einem Horrorszenario kommen. Denn wenn wir schon von der Eskalation des Krieges von vorhin gesprochen haben, wie schätzen Sie denn die deutsche Politik ein, das politische Berlin? Wie stabil ist man für den Fall, dass es eines Tages auch uns trifft und eine Oreschnik-Rakete irgendwo in Berlin einschlägt? Was für politische und gar nicht mal militärische Verhältnisse im Sinn von Artikel 5, aber was passiert mit diesem Land?
Ich schicke mal voraus, dass ich ein absoluter Patriot bin und immer hoffe darauf, dass mein Land oder unser Land tatsächlich dann entsprechend reagiert. Ich hatte das wenig erbauliche Vergnügen, bei 9/11 tatsächlich in den USA zu sein, damals mit dem Lehrgang von der Führungsakademie aus. Wir waren da, als das da eingeschlagen hat. Und ich habe erlebt, wie eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Land zusammenstand und es eben keine Rolle spielte, ob man ein kleiner Worker on the side war oder man war ein Topmanager. Alles waren Amerikaner und sie schlossen sich wie die verschiedenen Finger einer Faust zusammen und standen wie ein Land. Wir haben uns damals schon gefragt, was würde denn passieren, wenn etwas Ähnliches uns in Deutschland passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in Deutschland in ähnlicher Art und Weise zusammenstehen können. Ich glaube auch unbedingt nicht an eine solche Oreschnik-Rakete. Die Wahrnehmung ist, wir glauben nicht Kriegspartei zu sein, aber wir tun immer mehr dafür, dass wir als Kriegspartei wahrgenommen werden. Es nützt nämlich nichts, dass der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages definiert, wann man Kriegspartei ist, sondern ich habe das immer gesagt, wenn dich oben bei dir im Dach einschlägt, dann weißt du, dass du Kriegspartei bist. Wenn die Russische Föderation uns in dieser Art und Weise wahrnimmt, dann braucht es keine Oreschnik, sondern es würde reichen, dass tatsächlich Spezialkräfte, und das wäre für sie ein leichtes, nach Deutschland zu kommen und hier zu agieren, es kommen ja auch andere Menschen leicht über die Grenze in dieses Land, hierher zu kommen und dann an, sagen wir mal, Drohnenherstellungsorten unten in München oder in der Nähe oder in großen Stromverteilerzentren tatsächlich Anschläge zu machen, um dort die Produktion zu stören. Das würde ich, was Gott bewahre, eher tun, als tatsächlich hier den großen Krieg vom Zaun zu brechen. Wenn es denn, wie uns immer erzählt wird, 2029 könnte es möglicherweise zum Krieg oder zu einem Angriff denn der Russischen Föderation auf einen oder mehrere NATO-Staaten kommen. Was tut denn diese Regierung, was tut dieses Land zum Schutz seiner Bevölkerung? Wenn man glaubt, dass diese Bedrohung so echt ist, so real, dann muss man auch in der Lage sein zu reagieren und die Bevölkerung eben auch darauf einzuhören. Das bedeutet eben, es muss die Ausbildung dazu sein, es ist Bevölkerungsschutz, das Deutsche Rote Kreuz muss in ganz anderer Art und Weise unterrichtet und aufgestellt werden. Technisches Hilfswerk und etwas, was wir in den 50er, 60er Jahren hatten. Da das alles nicht stattfindet und das käme ja auf uns zu, da ist kein Raketeneinschlag schlimmer als das, was dann in der Folge ist, wenn es hier losgeht.
Sagt der ehemalige Inspekteur der Deutschen Marine, Vizeadmiral AD Kai-Achim Schönbach, und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank.